Wir wollen jetzt mit einem neuen Thema anfangen. Ich habe schon mal einen Schatten gehabt. Wir wollen miteinander den Römerbrief anschauen. Und der Römerbrief ist auch spannend. Ich habe das Buch schon manchmal gelesen. Und ich kenne es gut und ich weiß, was es sagt. Und es ist ein absolut geniales Buch. Und gleich ist jetzt im Vorbereiten wieder ganz spannend gewesen, wie der Herr immer wieder Sachen auftut und Sachen zeigt und Schwerpunkte setzt, die ich vorher noch gar nie gesehen habe. Und ich werde heute einfach eine Einführung machen in den Römerbrief. Wir werden vielleicht heute ein paar Versen anschauen, vielleicht auch nicht. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, wer, wie, was, wo, wenn, in welchem Umfeld der Brief entstanden ist, was sein Ziel ist und auch, was der Brief für eine Wichtigkeit hat. Der Römerbrief. Der Brief des Paulus an die Römer. Dort sind zwei Sachen klar, wer ihn geschrieben hat und für wen. Und es ist auch so, also man ist sich nicht bei allen Briefen sicher, ob sie den Paulus geschrieben hat. In den zum Teil hochtheologischen Diskussionen, die sind für mich eigentlich irrelevant. Das Wort Gottes redet. Aber der Römerbrief, da sind sich alle einig, der ist von Paulus. Da gibt es keine Diskussion dazu. Geschrieben an die Gemeinde in Rom, etwa 57 nach Christus, etwa 25 Jahre nach Pfingsten. Der Brief an die Römer ist an eine Gemeinde, die Paulus ausnahmsweise nicht gegründet hat. Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessaloniker, Timotheus, Korinther, die hat er auch an Gemeinden geschrieben, wo er angefangen hat. Und durch das ist der Römerbrief ein bisschen anders. Das werden wir dann mit der Zeit feststellen. Es ist ein Brief, den Paulus an eine Gruppe von Menschen schreibt, die Jesus Christus kennen. Eine Mischung zwischen Juden und Griechen. In der Zeit zwischen Kaiser Claudius und Kaiser Nero. Die Gemeinde ist sehr wahrscheinlich entstanden durch Juden oder Judengenossen oder sogenannte Proselyten, Judenzugewandte Leute, die an Pfingsten das Erlebnis gemacht haben und dann wieder weitergezogen sind und zu Rom eine Gemeinde angefangen haben. Die Gemeinde war relativ gross, die haben sich diverse Orte getroffen. Man sieht das am Schluss vom Brief, dass sie diverse Standorte hatten. Und ist eben zusammengesessen in unserer Mischung von Gruppen, von Leuten. Und der Paulus hat einzelne Leute kennengelernt. Unter anderem Priscilla und Aquila, wo er in Korinth war. Die zwei, die waren in Korinth. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich nicht kein Seich erzähle. Und zwar, sie waren in Korinth, weil sie müssen wegziehen mussten. Sie waren in Korinth während der zweiten Missionsreise. Darum wollte ich schauen, von Paulus. Und dort hat er sie getroffen. Und dort ist gestanden, ja, sie waren in Korinth, weil sie müssen aus Rom gehen mussten. Weil Claudius hat alle Juden aus Rom vertrieben. Wegen dem Durcheinander, was es gegeben hat, wegen dieser Bewegung, die zum Teil einen Buff gemacht hat, weil natürlich, das ist ein Element, die jüdischen Gläubigen natürlich noch sehr stark gesetzesverankert waren und die ganzen Gesetze auch noch betont haben zum Teil. Und die nicht-jüdischen, also die Römer und Griechen, wer auch immer, die haben natürlich einfach die Heilsbotschaft gehabt und die ganzen Gesetze mit Beschneidung und allem drum und dran, die ganzen Essensgesetze und Tagesgesetze und so weiter, die haben sie nicht gekannt. Und die sind noch so wahnsinnig am Herz gelegen. Und offensichtlich ist auch mit der Zeit von der Gemeinde von Jerusalem ganz klar gesagt worden, ja, die müsst ihr auch nicht speziell beachten. Das war, bevor er sie kennengelernt hat. Und das hat gleich Spannungen gegeben in dieser Gemeinde. Und zwar so, dass er quasi von dort so, holt ab, die Juden, verschwindet zurück in euer Land. Und dann müssen gehen. Und bis sie noch quasi in Aquila sind zurückgegangen und haben dann dort eben zu Korinth den Paulus getroffen. Also hat er einen wirklichen Bezug gehabt zu den Leuten, die dort waren. Hat aber die Leute sonst nicht gekannt. Und hat aber ein Anliegen gehabt, wirklich für die Römer, für die römische Gemeinde noch viel mehr. Nach der dritten Missionsreise, auch wieder zu Korinth, am Schluss, hat er dann einen Brief geschrieben. Der Paulus hat auch ganz klare Pläne gehabt in dem Ganzen. Und zwar hat er gesagt, ja, jetzt habe ich vor der Asien und in Griechenland habe ich jetzt evangelisiert, jetzt will ich weiter. Und der Paulus hat auf Spanien wollen. Der Paulus hat sein Ziel gehabt, Spanien zu evangelisieren, weil er nicht irgendjemand anderem ins Land reinstehen, wo schon evangelisiert worden ist. Er hat gesagt, ich gehe mal ganz, ganz weit weg. Wenn no sane man has gone, so richtig apostelmässig, und er war ja auch ein Oberapostel von dem her, und hat unterwegs natürlich zu Rom vorbei wollen. Und unbedingt wollen Zeit verbringen mit dieser Gemeinde zu Rom. Und hat vorher schon mehrfach so gegangen, hat es aber nicht hergebracht, und hat gefunden, ja, jetzt muss ich diesen Römer schreiben. Und was er schreibt, ist ganz, ganz interessant. Der Paulus schreibt den Römerbrief als ein Herzensanliegen und als eine Vorstellung von sich und seinem Glauben. Der Römerbrief ist von dem her ganz, ganz ein interessantes Buch zum Thema Theologie. Glauben, Überzeugungen, die wirklich prägend waren. Und zwar ist mir das gestern aufgefallen, ich habe gestern, vorgestern, weiß ich nicht mehr, habe ich einfach ein bisschen stöbern, nach anderthalb Stunden einfach nur geschneugt, die ganz interessanten Quellen, um zu schauen, ja, wie gross ist der Einfluss von diesem Römerbrief gewesen? Und der Einfluss vom Römerbrief ist abartig. Abartig. Ist schon interessant, das anzuschauen. Und zwar möchte ich euch ein paar Sachen dazu zeigen, damit ihr seht, mit was für einem Brief und mit was für einem theologischen Schwergewicht ist es in den nächsten 12, 13, 14 Monaten. Sehr wahrscheinlich. Werden damit auseinandersetzen. Der Römerbrief ist nicht schnell teachen. Das wäre total schade, da durchzuzäckeln. Weil der Römerbrief ist die theologische Abhandlung und die Glaubenserklärung schlechthin. Der Römerbrief bringt unseren Glauben absolut auf den Boden. Wenn einer den Römerbrief gelesen hat, dann hat er das komplette Evangelium verstanden. Es ist Paulus seine Erklärung, seine Überzeugung, um was es wirklich geht im Reich Gottes. Um was es wirklich geht im Glauben. Und was die entscheidenden Punkte sind. Das Interessante ist, der Römerbrief ist eben nicht ein Adressieren von Problemen und Schwierigkeiten in der Gemeinde. Wie wir beim Korinther gesehen haben, wie wir beim Philipper gesehen haben, wie wir beim Epheser gesehen haben, sondern der Paulus schreibt diesen Leuten, was er wirklich glaubt. Was seine Überzeugungen sind. Er schreibt ihnen grundsätzlich, warum er das machen will. Ich schaue kurz den Aufbau von diesem Brief mit nach anschauen. Er schreibt noch, was es geht. Er schreibt noch, wie die Rettung funktioniert. Er schreibt noch, wie der Alltag soll funktionieren. Und er schreibt dann auch noch, was er für Pläne hat. Er schreibt einfach wirklich seine Überzeugung an eine Gruppe von Menschen, die er einfach kennenlernen will und er sagen will, wie wichtig sie ihm sind und was er für eine Glaubensüberzeugung hat, damit er dann mit ihnen über das diskutieren kann, wenn er dann mal dort ist. Und es ist interessant, er war dann x Jahre dort in Rom. X Jahre war er zu Rom. Er war dann gar nicht bis nach Spanien gekommen. X Jahre zu Rom und dort hat er manches Jahr intensivst gewirkt. Und er schreibt das einfach als Überzeugung und hat durch das nicht müssen irgendwelche Probleme adressieren, sondern einfach können schreiben, was er glaubt. Und ich habe das nicht gewusst. Es war interessant, um zu schauen. Der Römerbrief hat in der Kirchengeschichte einen riesengroßen Einfluss gehabt. Und zwar hat es schon im 3. oder 4. Jahrhundert einen Theologen namens Augustinus gegeben. Der hat das Zeug gelesen und als er den Römerbrief hat aber gelesen, hat er verstanden, was es geht. Und hat dann gecheckt, okay, hey, es geht darum, dass wir uns wirklich entscheiden müssen und dass wir einfach alle zusammen ein Problem haben. Der Begriff von der Erbsünde, der heute eigentlich überall so gut wie omnipräsent ist, ist dort wirklich mal zuerst mal ein Stück weit so formuliert worden. Wegen dem Römerbrief. Und ihr seht, der Römerbrief wird die eindeutig thematisieren und ganz klar darlegen. Und jetzt hat die Kirchengeschichte weiter Einfluss gehabt und ganz extrem nachher die Reformation. Der Martin Luther hat sich brutal schwer damit gewissen Aussagen aus dem Römerbrief. Als Katholik mit einem unglaublichen Werkgerechtigkeitshintergrund, mit Werk und Leistung, hat er brutal gekämpft mit der Aussage, darum halt ein flüssiger Mensch gerecht wird, allein aus Glauben, nicht durch Werke. Und ein katholischer Mönch oder Priester hat natürlich brutal herausgefordert mit dieser Aussage. Und er hat dann wirklich an diesem Buch rumgecatcht und ist schlussendlich zu dieser Aussage gekommen, nur aus Gnade und nur aus Glauben werden wir gerettet, ohne Werk. Und die theologische Überzeugung, die schlussendlich die ganze Reformation, die ganze Evangelikale, die ganze charismatische, die ganze pfingstische Bewegung plagt, die Rettung durch Gnade, hat dort wegen dem Römerbrief, dem Verständnis der Paulus vom Römerbrief bekommen, wirklich anfangen, richtig greifen. Das heisst, unsere Überzeugungen, die wir haben, oder was theologisch predigt und prägt wird, geht sehr stark auf Luther zurück, auf die Reformation, wir wissen es, und dort für ihn der Römerbrief. Das war für ihn der absolute Schlüssel gewesen nachher. Das wichtigste Buch überhaupt aus der Bibel. Oder? So einen kleinen Nachsatz. Heute wäre das erste Mal, wo ihr mir wegen einem Plagiat könntet anklagen. Heute habe ich so viele Sachen, die ich an anderen Orten rauskopiert habe, wie noch nie, weil ich sie so gut gefunden, dass ich dachte, das ist auch spannend, zum Teil ein bisschen vorlesen von dem her. Oder? Er hatte während der Lektüre des Römerbriefs genauer beim Studium vom Vers 1, 16 und 17 die Erkenntnis allein Gottes Gnade und nicht die guten Werke der Menschen vor Gott gerecht sein lässt, was später zentrales Element der Reformation wurde. Er fand im Römerbrief die zentralen Elemente, Gedanken des Christentums zusammengefasst und schätzt den Brief als so zentral ein, dass man, selbst wenn man noch kein anderes biblisches Buch kenne, bereits Christus gezeigt bekomme und alles erfahre, was wichtig ist. Der Römerbrief allein lenkt, um das Reich Gottes und das, was darum geht, das Zentrale zu verstehen. Und es ist ja so. Die Themen von anderen Briefen, die der Paulus schreibt, sind konkrete Diskussionen zu spezifischen Sachen, die er generell im Römer schon anschaut. Seht ihr? Und der Melanchthon als Schüler vom Luther hat geschrieben, das ist die Zusammenfassung von der christlichen Theologie. Das heisst, wenn wir den Römerbrief verstanden haben, haben wir die christliche Theologie begriffen. Dann wissen wir, um was es geht. Ist dann weitergegangen. Der John Wesley, als Gründer des Methodismus, einer der grossen Erweckungsprediger, hat auch sich aufgrund von einem Abschrift vom Römerbrief entschieden und hat dann auch aufgrund des Römerbriefs wirklich ganz, ganz viel von seiner Überzeugung, von seiner Bewegung nachher geprägt. Und ist dann weitergegangen und hat weitere Theologen, die ja, bis in die heutige Zeit wirklich extrem prägt, Karl Barth, über den ich nachgelesen habe, ist noch eine sehr spannende Persönlichkeit. Eine extrem spannende Persönlichkeit. Und der Römerbrief ist für ihn von absolut zentraler Bedeutung und er hat eine Theologie, die die heutige reformierte evangelikale Theologie bestimmt wirklich noch mehr definiert, und zwar wieder primär wegen dem Römerbrief. Aus einer Theologie, wo es darum geht, wir sind sündige Menschen, wir haben aber Gnade Gottes, wir haben die Freiheit vom Gesetz durch Gnade und der Rettung Jesu Christi und wir sehen, wie wir ein Leben leben können, dass es dem Herrn wohlgefällig ist. Jo, es reicht schon relativ weit, wenn du so kurz zusammenfasst, und mit dem kommst du kein weit. Und eine Aussage, die mich extrem fasziniert hat, wo ich denke, und wir hoffentlich jetzt über die nächsten paar Monate werden erschliessen, ist die, die Emil Brunner gemacht hat. Welche Macht des Geistes muss in diesem Paulus lebendig gewesen sein, dass er ein solches Werk in ein paar Nächten zu diktieren imstande war? Und die Aussage, die hat mich wirklich ergriffen. Oder? So gut, oder? Welche Macht des Geistes muss in diesem Mann Paulus am Werk gewesen sein? Dass er in so einem kurzen Brief, in dem Gesamten, einfach alles reingebracht hat, was darum geht. Darum werden wir auch nicht so schnell vorwärts kommen, weil wir uns das, was der Paulus wirklich als Überzeugung hat, genau anschauen wollen. Weil es ist die Grundlage von der heutigen Theologie. Und alles andere sind Ergänzungen. Und was Jesus Christus gesagt hat, ist das, was er natürlich alles aufgreift. Und wenn das Ganze am Anfang war, ist auch spannend, denke ich, wir werden tatsächlich noch dazu, ganz am Anfang war, wie er das Ganze aufgleist von dem her. Also, Römerbrief. Spektakuläres Buch mit unglaublichem theologischem Tiefgang. Da könnt ihr nicht an der Oberfläche bleiben, sondern da geht es ans Eingemachte. Das ist auch spannend. Jemand macht einen Kurs oder hat einen Kurs gemacht bei uns und da sind gewisse Themen hochst interessant diskutiert worden. Und auf welche Kapitel sind sie zurückgegangen? Römer 7 und Römer 8. Ganz, ganz spannende Diskussionen. Der Römerbrief hat folgenden Aufbau. Die erste Einleitung, Römer 1, 1 bis 8. Dann Sinn und Zweck vom Brief, was er will damit. Römer 1, 9 bis 17. Und nachher fällt er an und sagt, der Mensch hat auch diesen Zustand. 2,5 Kapitel diskutiert darüber das. Und ein gut 2 Kapitel. Und kommt nachher, im Anschluss, aufgrund vom Zustand, zum Rettungsplan Gottes. Wie der Herr das geplant hat. Ich weiss nicht, wie lange wir werden über den Zustand des Menschen reden. Aber es könnte auch ein paar Mal sein. Und ich will euch vorwarnen, es ist relativ ernüchternd. Einfach nur nicht, dass ihr denkt, was ist das für eine Frusttheologie. Sorry, es ist keine Frusttheologie, es ist eine wahre Betrachtung unseres ungenügenden Zustandes ohne Gott. Und zwar relativ intensiv von ihm. Genau. Nach der Rettung kommt Taufe. Das Kapitel und Taufe, ja, ein kleiner Werbeblock hier. Wir möchten gerne, dass gar nicht wieder Taufe machen. Ich habe schon jemanden, der sich angemeldet hat. Und wenn jemand noch nicht tauft ist, sich gerne taufen lassen, soll sich unbedingt bei mir melden. Ich möchte gerne dort wirklich Taufe machen wieder. Ja. Nachher das Thema Gesetz und Gnade. 2 Kapitel lang. Und das ist wirklich etwas vom Faszinierendsten, wenn es darum geht, wie wir stehen und wie wir könnten stehen. Anzuschauen. Ist wirklich extremst präzise. Und dann kommt ein ganz interessanter Einschub, 3 Kapitel lang, lädt er über die Geschichte vom Volk Israel, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Hochinteressant. Nachher kommt der praktische Gottesdienst, etwa 4 Kapitel lang. Praktischer Gottesdienst heisst, wie lebe ich richtig? Das ist praktischer Gottesdienst in meinem Verständnis. Genau. Und dann am Schluss, seine Pläne, seine Stellung, wie er aussieht. Was er vorhat. So. Der Schlüsselvers vom Römerbrief ist Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn seine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Auch extrem typisch für einen Römerbrief, er hat extrem viele alttestamentliche Referenzen. Nicht so viel wie der Hebräer, aber sehr viel. Das ist der Schlüsselvers. Jetzt fangen wir nur ganz kurz an, darüber zu diskutieren, wie die Einführung ist. Römer 1, 1 bis 7. Das sind die ersten paar Verse vom Römerbrief. Und die lauten folgendermaßen: Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist seine Einleitung. Und jetzt fangen wir die mal ein bisschen anschauen. Sie ist ganz anders als dieser andere Brief. Ich habe geschaut, sie ist viel, viel länger und viel, viel ausführlicher. Und hat Sachen drin, die sehr, sehr spannend sind, wenn man das genauer anschaut. Ich lese auch dazu, du bist schon lange dran, eine gute Auslegung zum Römerbrief zu lesen, ist ganz, ganz, ganz spannend. Vom Normal wirklich das Buch extrem gut auftut. Der Anfang, der erste Vers lautet, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Und jetzt schauen wir diesen Vers nur mal schnell an. Der Paulus schreibt dort drinnen drei absolut entscheidende Elemente. Zuerst sagt er, ich bin ein Knecht oder ein Sklave Gottes. Das ist das Erste, was er sagt. Paulus, ein Sklave Gottes. Das ist das gleiche Wort im Griechischen. Der Paulus hat sich zu 100% dem Herrn verschrieben. Zu 100%. Und er sagt, ich mache einfach das, was der Herr tut. Und es ist ganz interessant, im Korintherbrief, wehe mir, wenn ich nicht tue. Sagt er dort, oder? Er sagt, ich bin ein Sklave Gottes. Ich bin einer, der das tut, was mein Meister sagt. Und zwar voll und ganz. So gehorsam, wie ich nur sein kann. Und so war er unterwegs. Und sein Einfluss als Mensch ist abartig. Abartig. Dann sagt er, berufen zum Apostel. Er fällt damit an, sagt, ich bin ein Knecht. Und was ich bin, ich bin berufen zum Apostel. Er ist ein Mann, der genau gewusst hat, wer er ist und was sein Auftrag ist. Er hat genau gewusst, dass seine Berufung ist. Aber so etwas von genau. Er sagt, ich bin berufen zum Apostel. Das ist schon wichtig, schon spannend. Er hat sich nicht selber zum Apostel gemacht. He? Der Begriff berufen ist absolut zentral. Er ist berufen worden, Apostel zu sein. Jesus ist ihm sehr intensiv begegnet, Damaskus. In seinem Eiferin hat er ein bisschen das Gegenteil machen, von dem, was er schlussendlich gemacht hat. Und der Herr ist ihm gröber begegnet und hat gesagt, du bist mein Licht, die schicke zu den Heiden. Das ist das, was ich mit dir mache. Ich mache dich zum Heiden Apostel. Und als Apostel hast du folgende Aufgabe. Ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Ich bin ein Sklave Gottes. Ich weiß ganz genau, was ich für eine Stellung habe. Ich weiß ganz genau, was ich für eine Berufung habe. Und mein Auftrag ist, die gute Nachricht Gottes einfach zu erzählen. Zu predigen, zu preachen. Und so steht sie in keinem einzigen anderen Brief, wenn er sich vorstellt. Warum nicht? Warum nicht? Ja, logisch, er hat alle Gemeinden gegründet, sie haben ihn eigentlich gekannt. Oh, das war nicht nötig. Sie haben gewusst, wer er ist. Träumen nicht, darum sagt er, Träumen müssen wissen, ich bin ein Sklave Gottes. Ich bin berufen worden, Apostel zu sein. Und ich bin ausgesondert worden, das Evangelium zur Predigung der Heiden. 1. Korinther 13 ist, Apostelgeschichte 13 ist so gut beschrieben. Als ich aber Beten und Beten und Fasten sprach, der Heilige Geist, sondert mir aus. Saulus und Barnabas für den Dienst, für den ich sie berufen habe. Und sie haben die Hände aufgelegt, wie eine Geschichte auf die erste Missionsreise. Genau das war seine Berufung und seine Aufgabe. Er hat es genau gewusst und er hat nichts selber dazu gemacht. Aber er wusste, das ist mein Auftrag, das ist das, was ich muss. Und jetzt, weißt du, was deine Berufung ist und weißt du, was dein Auftrag ist? Er hat es ganz genau gewusst. Und jeder hat einen Auftrag und jeder hat eine Berufung. Es sind lange nicht alles Paulus, es sind auch lange nicht alles Lehrer und Prediger, das ist auch ironisch, das soll auch nicht so sein, es gibt nämlich ein riesen Chaos, wenn alle predigen und nicht niemand wirklich das Reich Gottes lebt, dann nützt es nämlich auch nicht. Extrem wichtig. Weißt du, was deine Berufung ist? Weißt du, was dein Auftrag ist, den der Herr dir gegeben hat? Für dein Leben. Die sind nicht allzu jung, täuscht mich nicht. Täuscht mich wirklich nicht. Die sind schon zu alt, die sind schon vorbei. Es geht wirklich um die ganz Jungen da. Ich war 16, als ich in einer ganz anderen Church im Killerbank Gottes gesessen bin und gedacht habe, ich werde mal predigen wie der Paulus. Ich weiss noch genau, wo ich gesessen bin. Es war weit hinten, in einem relativ grossen Saal. Das war mein Gedanke, mit 16. Und dann irgendwann ist genau diese Berufung gekommen. Du gehst und gründest eine Gemeinde. Was ist das andere? Es ist genau das Gleiche. Es war genau das. Da sind wir immer noch dran. Und wir hören nicht auf damit. Im Gegenteil. Wir haben viel parat. Luther, haben wir viel parat mir noch vor uns. Und ich freue mich darauf, ich bin mega gespannt. bin mega gespannt. 16. Ha! Ist relativ jung, hä? Es ist auch interessant, viele spezifische Berufungen werden zwischen 15 und 20 ausgesprochen. Viele dann auch noch, ist wichtig. Keine Angst. Wenn der Eltern 20 sind, ist der Zug noch nicht abgefahren. Easy. Kein Stress. Kein Stress. Gewisse Entscheidung ist mit 40, 50. Dann können sie genau gleich noch eine Berufung bekommen mehr. Kein Problem. Das ist ganz wichtig. Wenn wir aber wissen, was wir für einen Auftrag haben, dann sind wir auch immer mehr on fire für den Herrn. Einfach so drauf loslaufen ist ja schon gut und recht. Aber im Reich Gottes mit Zielstrebigkeit unterwegs sein, hinterlässt signifikant gute Spuren. Darum ist es gut zu wissen, was ist meine Berufung und was ist mein Auftrag. Wir sind dran. Viele andere sind auch dran. Und wir helfen euch gerne suchen und finden, wenn ihr es noch nicht wisst. Keine Frage. Ja, genau. Das ist sein erster Satz. Und jetzt seht ihr, wenn das so weitergeht mit diesen Versen, dann ist so viel drin, wenn man das genau liest. Ja, und dann geht er weiter mit den Versen 2 und 3. Das ist noch spannend weiter. Dass er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Also, er sagt, ich predige etwas, was schon lang gesagt worden ist. Das Alte Testament ist aus der damaligen Zeit komplett fertig gewesen. Ob mit oder ohne Makkabäer oder Apokryphen, spielt nicht so eine Rolle. Das Alte Testament hat man komplett zu dieser Zeit bereits. Und dort waren alle Propheten drin, mit dem, was predigt worden ist, zum Thema Jesus Christus, Reich Gottes, Erlösung und Rettung durch den Messias, der irgendwann gekommen ist und dann in Form von Jesus Christus gekommen ist. Das, was ich predige, haben sie schon vor Hunderten von Jahren vorausgesagt. Und nachher kommt er augenblicklich zum Zentrum. Schlagartig. Im dritten Vers ist er mit im Zentrum, wo es wirklich, wirklich darum geht. Und das ist es, oder? Das Evangelium Gottes, und jetzt kommen wir den Vers 2, von seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die gute Nachricht. Jesus Christus ist die gute Nachricht. Und er wird nur noch über das reden, schlussendlich. In dem, wo es einfach darum geht, was Jesus Christus gemacht hat. Oder? Unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der geheiligt ist, der heilig eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Er bringt so etwas, wo der Punkt sagt, Jesus Christus ist das Evangelium aus einer, der aus dem Stamm David kommt, aber der Heilige Geist eingesetzt ist als Sohn Gottes und dort steht wegen einem Ab. Absolut entscheidendste, wo Jesus Christus da hat. Die Auferstehung von den Toten. Es tut mir ganz wichtig, das ist etwas, was wir manchmal aus den Augen verlieren. Warum ist Jesus auf die Erde gekommen? Er ist nicht auf die Erde gekommen, zum Predigen. Er ist nicht auf die Erde gekommen, zum Wunder tun. Er ist nicht auf die Erde gekommen, zum Gefangenen zu befreien, mit dem Dämonenaustrieb hat. Er ist auf die Erde gekommen, damit er den Heilsplan durch Tod und Auferstehung kann realisieren, damit Menschen gerettet werden können. Das andere sind reine Nebeneffekte. Das Zentrum des Evangeliums ist Jesus Christus gestorben für uns und auferstanden in der Kraft Gottes zu unserer Rettung. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Die anderen Sachen, die geschrieben sind in den Evangelien, das ist reines Beigemüse. Ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ist nicht das Zentrum des Evangeliums. Das Zentrum ist genau das, Jesus Christus, geboren als Mensch, durch den Heiligen Geist, Sohn Gottes, auf dieser Erde gestorben und wieder auferstanden. Das ist das grosse Geheimnis. Und genau um das geht es. Der Paulus ist in der Einführung und sagt, das ist das Zentrum. Und genau um das geht es. hören auf heute. Der Römerbrief wird uns durch einen Heilsweg vom Mensch in die genauesten Schritte durchführen. Wir werden genau sehen, was der Herr vorhat. Wie wir stehen, wie der Herr das macht, wie wir weiterkommen. Paulus schreibt ganz, ganz genau, was Gottes Plan ist und was seine Überzeugungen sind, die er gewonnen hat, anhand von dem, was der Herr ihm gesagt hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er uns alles an Überzeugungen wird auftun im Ganzen. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die schon nur durch einen Ansatz von seinem Brief motiviert sind, genauer und präziser im Reich Gottes unterwegs sein zu müssen. Ja, was ist denn wirklich mein Auftrag? Was ist meine Berufung? Wo soll ich unterwegs sein? Was will der Herr von mir? Und dann haben wir alle schon extrem viel gewonnen. Amen.